Der Amboss Podcast. Heute mit einem Expertengespräch zum Thema Ernährung als Medizin. Am Mikrofon ist für euch Johanna, Ärztin aus der Amboss Redaktion. Ja, herzlich willkommen. Ich habe heute wieder einen interessanten Gast bei mir im Studio. Er hat die ärztliche Organisation PAN mitgegründet. Das steht für Physician Association for Nutrition. Und hier ist er medizinischer Leiter. Das Ziel dieser Organisation ist es, ein größeres Bewusstsein zu schaffen für das Potenzial einer vollwertigen Ernährung in der Prävention und Therapie von Krankheiten. Und genau über diesen Einfluss der Ernährung und die zugrunde liegenden Mechanismen möchte ich heute mit ihm sprechen. Herzlich willkommen, Niklas Oppenrieder.
Ganz herzlichen Dank.
Schön, dass du da bist. Niklas, bevor wir ins Thema einsteigen, vielleicht kannst du dich einmal kurz vorstellen. Was ist dein Background und wie kam es zur Entstehung von PAN? Oder sage ich eigentlich PAN?
Wir sagen PAN, weil das quasi, genau, englischer Name und auch internationaler Anspruch. Also PAN gibt es mittlerweile auch in mehreren Ländern. Genau, daher PAN, aber darf gerne jeder handhaben, wie er möchte. Genau, mein Background, ich habe Medizin studiert. Ich habe 4 Jahre lang in der Kinderheilkunde in verschiedenen Kliniken und Bereichen gearbeitet und war 2016 durch einen Zufall letztendlich auf einer Ernährungskonferenz, die nennt sich VetSchmed, hier in Berlin alle 2 Jahre, geht um pflanzenbasierte Ernährung in der Medizin. Mittlerweile Europas größte Konferenz zu der Sache und ich hatte davor tatsächlich sehr wenig mit Ernährung selbst zu tun. Und das hat mich sehr, sehr, sehr beeindruckt damals. Und das ging einigen Leuten vor Ort ebenso. Und dann waren wir der Meinung, dass dieses Thema in der Medizin nicht entsprechend repräsentiert wird, wie wir das gerne sehen würden. Und haben dann einen ehrenamtlichen Verein gegründet. PAN ist auch nach wie vor als Verein, gemeinnützige Organisation gegründet und waren uns sicher, dass wir mit 1-2 Handvoll Leuten da vielleicht das ein oder andere Projekt stemmen können und haben dann überraschenderweise 2018 2 Stiftungen gefunden, die das gerne ein bisschen größer aufziehen wollten. Und deswegen bin ich, habe quasi seit 2 Jahren jetzt meine Facharztausbildung pausiert und bin hauptamtlich für PAN tätig.
Wunderbar. Ja, und diese Leidenschaft, von der du sprachst, oder dieses Interesse, was bei dir geweckt wurde auf der Messe, das habt ihr auch bei mir geweckt, als ich mir eure Seite angeguckt habe. Auch wenn mir das Thema vorher natürlich auch bewusst war, auch in seiner Wichtigkeit. Aber ihr bringt dann nochmal gut auf den Punkt, wie wichtig das ist. Denn ja, ich denke, allen ist bewusst, dass gesunde Ernährung einen Einfluss auf die Gesundheit hat. Aber die wenigsten kennen die genauen Zahlen oder kennen genaue Zahlen und wissen, zu welchem Ausmaß ungesunde Ernährung bei der Entstehung von vor allen Dingen chronischen beziehungsweise nicht übertragbaren Erkrankungen, im Englischen nennen wir das non-communicable diseases, richtig?
Ja.
Eine Rolle spielt. Stimmt's?
Absolut. Also das sind tatsächlich die 2 Herausforderungen in dem Bereich. Das Wissen, dass Ernährung grundsätzlich für Gesundheit sinnvoll ist oder eine bestimmte Form von Ernährung, das ist da. Aber wie umfangreich oder wie fulminant dieser Effekt letztlich ist, das wird wenig vermittelt und es wird auch wenig vermittelt, wie dieser Effekt zustande kommt, was ja so eine Begeisterung, auch gerade wissenschaftliche Begeisterung auf jeden Fall triggern kann. Und zum Teil auch, vielleicht kommen wir da später noch dazu, wie schnell dieser Effekt eintreten kann. Also ich habe das Gefühl, oder zumindest ging es mir so als Medizinstudent und auch als Arzt, dass Ernährung so ganz vage irgendwie gut ist.
Genau.
Und wenn man sich in der bestimmten Ernährungsempfehlungen folgt, dass das dann in irgendeiner Form besser ist oder gesünder ist oder vielleicht das Risiko für bestimmte Erkrankungen, wie gesagt, in irgendeiner Form reduziert. Aber genau, so die Hard Facts, sage ich mal, die werden und wurden nicht vermittelt und das wird unserer Meinung nach dem Thema absolut nicht gerecht.
Ja. Sehe ich auch so. Also, und genau das wollen wir ja heute nachholen und genau diese Lücke schließen und mal ein bisschen ein paar Hard Facts und wissenschaftliche Fakten zu diesem Thema reinbringen. Ja, also diese nicht übertragbaren Krankheiten, chronischen Krankheiten, dazu gehören kardiovaskuläre Erkrankungen an ganz vorderster Stelle, Krebserkrankungen, richtig? Also, und die nehmen immer mehr zu, diese Erkrankungen, diese Gruppe.
Genau, also wir nähern uns auch sehr gerne in unseren Vorträgen, die wir vor allem an medizinischen Hochschulen halten, dem ganzen Thema, indem wir erstmal sagen, ganz von oben gesehen, okay, was ist denn das größte Problem in der Medizin, in unserem Gesundheitswesen? Was beschäftigt die allermeisten von uns, die wir tätig sind in diesem System, tagtäglich? Und das sind natürlich unbestritten diese NCDs, genau, ganz an Platz 1 natürlich kardiovaskuläre Erkrankungen, Krebserkrankungen, Diabetes, chronisch-respiratorische Erkrankungen spielt in unserem Fall, ist natürlich sehr Rauch- und Tabakbezogen quasi, eher spielt für die Ernährung nicht so eine große Rolle. In der weiteren Definition fasst man darunter natürlich auch verschiedene Formen von Demenzen und so weiter. Aber ja, kardiovaskulär, Krebserkrankung, Diabetes, das sind die ganz großen. Und wenn man sich da ganz klassische Faktoren anschaut, einfach um erstmal zu gucken, okay, das ist das Hauptproblem, das wissen wir alle, das lernen wir auch meistens ganz gut im Medizinstudium. Und dann gibt es verschiedene Parameter, die kann man heranziehen und gucken, okay, wie groß ist das Problem? Und das sind klassischerweise, würde ich sagen, Lebensdauer, also Todesfälle. Das ist Lebensqualität und das sind Kosten fürs Gesundheitssystem.
Ja.
Und wenn man sich diese drei anschaut, dann kann man zum Beispiel in die traurigen, aber wichtigen WHO-Hitlisten, sage ich mal unter Anführungszeichen, reinschauen. Das sind letztendlich die, um den Faktor Todesfälle sich anzuschauen, die Liste der häufigsten Todesursachen weltweit. Und da sieht man zum einen, dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen schon seit Jahrzehnten und mit auch zunehmend an den ersten Stellen stehen. Also da hat sich nichts dran geändert. Und man sieht, dass insgesamt diese NCDs zunehmen in den Top 10 dieser Todesursachen. Das hat natürlich damit zu tun, dass infektiöse Erkrankungen auch so eher abnehmen, auch auf dem globalen Level, wobei das mittlerweile ja wieder stagniert. Also nicht ganz so erfreulich. Und es hat eben damit zu tun, dass diese vor allem lebensstilbedingten chronischen Erkrankungen tatsächlich zunehmen. Und wenn man dann noch guckt, das machen wir auch ganz gerne, wir gucken die globale Entwicklung an und die Entwicklung in den High-Income-Countries, wozu nahezu alle europäischen Länder gehören, definitiv Deutschland. Und dann sieht man, und das kann man sich, sollte man tatsächlich sich mal anschauen, kann man einfach googeln, WHO Top 10 Global Causes of Death, dann sieht man in dieser Liste blau alle NCDs und rot die infektiösen Erkrankungen, die eben für entsprechende Todeszahlen verantwortlich sind. Und da sind 9 von 10 blau.
Ja, Wahnsinn.
Also den Punkt kann man schon mal, der geht definitiv an die NCDs.
Ja.
Gerade wenn es um Lebensstil geht, hört man ja häufig, okay, ich will aber mein Leben genießen und Genuss heißt für mich vielleicht diese und jene Form der
Argument.
Ernährung. Genau. Und mir ist das gar nicht so wichtig, ob ich jetzt 5 oder 6 Jahre länger lebe. Was aber im Endeffekt jedem wichtig ist, mit Sicherheit, ist die Lebensqualität.
Absolut.
Und da gibt es ja aus dem Public Health Bereich den Parameter der Disability Adjusted Life Years, der quasi Lebensqualität und verkürztes Leben oder Verlust von Lebensjahren zusammenrechnet als Index. Und da ist es auch so, dass über 50% der DALIs weltweit in entsprechenden entwickelten Ländern, wie zum Beispiel Deutschland, noch mehr auch auf NCDs zurückgehen. Also auch Lebensqualität wird enorm von NCDs beeinflusst. Das ist ja das ist auch einfach plausibel.
Absolut plausibel. Aber trotzdem finde ich es immer schön, mal noch so eine Zahl zu hören. Das ist doch, und genau wie du sagst, viele Patienten geben dir das Argument, auch Raucher sagen, ich brauche nicht alt werden, aber ich möchte mein Leben genießen, haben aber gar nicht im Blick, dass das eventuell ziemlich bald zu einer chronischen Erkrankung kommen kann, die eben dann die Lebensqualität für die restlichen 20 Jahre deutlich beeinträchtigt. Und so ist es eben auch bei anderen Erkrankungen, die eben nicht durch Rauchen assoziiert oder mit Rauchen assoziiert sind. Wunderbar. Du hast es auch schon angesprochen, den Punkt, dass es nicht nur eine individuelle Belastung ist und in so Ziffern wie Todesrate oder eben diese Qualität des Lebens, sondern es ist auch eine immense wirtschaftliche Belastung, also eine gesellschaftliche Belastung und Belastung für das Gesundheitssystem. Wenn wir das große Ganze uns mal anschauen, wie hoch sind denn die weltweiten Gesundheitskosten durch diese NCDs?
Das beantworte ich sehr gerne gleich. Ich fand es sehr schön, wollte deshalb auch nochmal darauf hinweisen, dass du gesagt hast, gesellschaftliche Belastung, weil man nämlich immer in diesem Parameter Kosten, der wirkt so kühl und irgendwie mathematisch, und letztendlich geht es aber tatsächlich um eine gesellschaftliche Belastung. Und das ist bei der Lebensqualität, finde ich, fast auch so. Also auch die Menschen um jemanden mit einer chronischen Erkrankung haben ja durchaus, erleben ja Auswirkungen, die, würde ich jetzt mal sagen, die Lebensqualität eher reduziert. Und bei den Kosten ist es dann ganz klar, das sind die Kosten, die wir alle als Gesellschaft tragen. Und da ist es so, wenn man sich die globalen Zahlen anschaut und bei den das ist wie in der Lebensqualität auch, darf man bei den wirtschaftlich erfolgreichen Ländern, sage ich jetzt einfach mal so, darf man noch ein bisschen draufschlagen. Mhm. Die Zahlen an sich sind so, dass man die sich nicht vorstellen kann. Mhm. Ja, das sind Billionen von Dollar.
Absurd.
Für 2040 werden weltweite direkte Gesundheitskosten von 24 Billionen Dollar veranschlagt, sage ich mal. Kann man sich nicht vorstellen. Was aber wichtig für uns ist, ist auch mindestens 60%, zum Teil in den USA ist das besonders frappierend, bis zu 80% oder 90% dieser Kosten entstehen durch die Behandlung von chronischen Erkrankungen. Und das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Das sind nämlich die direkten Gesundheitskosten. Also die Kosten, mhm, die wir durch die Therapie, durch die Medikamente, durch die Begleitung, durch Ärztinnen, Gesundheitspersonal, mhm, Krankenhäuser und so weiter leisten. Und was auf diese Kosten ja nochmal draufkommt, sind die indirekten Gesundheitskosten, weil jemand mit einer chronischen Erkrankung zum Beispiel Arbeitsausfälle hat. Und da gab es auch im Jahr 2013 eine Schätzung von dem World Economic Forum, mhm, und der Harvard School of Public Health, die eben, und das, ich beschreibe einfach mal die Kurve, ja, wie die sich von 2011 bis 2030 entwickelt wird. Und das ist eine Kurve, die geht stetig nach oben, ja, und der Anstieg nimmt auch noch zu. Ja. Und das sind auch wieder nur, da geht es auch um, weiß nicht, 40 oder 50 Billionen Dollar weltweit. Und da geht es nur um die Arbeitsausfallkosten durch die vier oder fünf größten chronischen Erkrankungen.
Ja, Wahnsinn.
Genau, also letztendlich muss man dann auch da sagen, ne, das ist quasi der Einstieg. Wir haben ganz klar definiert und wissen es alle, das größte Problem sind NCDs,
ja,
auf allen Feldern, die wir so zur Bemessung heranziehen. Todesfälle, Lebensqualität,
ja,
Kosten.
Ja, und schön auch, dass du es nochmal gesagt hast, das klingt immer so kalt, wenn man über diese, ja, Gesundheitskosten und Produktionsausfallskosten spricht. Aber genau wie du es gesagt hast und wie ich es versucht habe auch zu erwähnen, diese gesellschaftliche Burden, diese gesellschaftliche Last ist ja eben auch da, weil es ja auch so viel Kapazität bindet dadurch, dass halt jemand ausfällt und nicht mehr zur Verfügung steht, auch weitere kreative Prozesse zum Beispiel in Anstoß zu bringen oder dass halt eben so viel Geld hier flöten geht, ich sag's mal wirklich ganz krass, und nicht zur Verfügung steht in der Forschung für andere Krankheiten, die wir eben nicht so leicht beeinflussen sind, sage ich mal, die nicht so künstlich erzeugt sind, oder für Bildung. Also interessant fand ich zum Beispiel auch diesen Vergleich, dass die Nummer eins, die kardiovaskulären Erkrankungen der EU jährlich, und zwar nur an Gesundheitskosten, ohne diese Produktionsausfallkosten, 210 Milliarden Euro kosten, und das entspricht einem Drittel der Ausgaben im Bereich Bildung der EU. Und das finde ich schon sehr stark. Also was da alles möglich wäre noch, ne? Da hängt so ein ganzer Rattenschwanz dran.
Absolut. Also und das gilt meiner Meinung nach quasi im doppelten Sinne. Zum einen, genau, haben wir einfach in der ganz normalen Arbeitswelt, so vielfältig die ist, diese Ausfälle, was eben ja dazu führt, dass bestimmte Arbeiten nicht getan werden, bestimmte Prozesse nicht stattfinden und die Gesellschaft da irgendwie an ja, Ideen, Kreativität, Arbeit auf jeden Fall was verliert. Und das gilt nochmal im Besonderen fürs Gesundheitssystem selbst, mhm, weil wir so viele Ressourcen eben auf diese überbordenden chronischen Erkrankungen verwenden müssen, werden ja auch bei uns im System ganz viele Ressourcen da gebündelt. Das, mhm, ist Geld, das sind top ausgebildete Leute, das sind Forscherinnen und Forscher, die sich die ihren Fokus drauf setzen, ja, Medikamente zu entwickeln für chronische Erkrankungen.
Die Pharmaindustrie.
Genau, weil das eben vorherrschend ist. Und die, und das, da kann man jetzt natürlich, wenn man jetzt quasi eine Vision hätte, dass das deutlich reduziert werden könnte. Wir kommen gleich noch auf die Zahlen, um wie viel man das reduzieren könnte, mhm, durch was anderes als die direkte klinische Therapie, mhm, dieser Erkrankung. Dann hätte man all diese Ressourcen frei,
ja,
oder viele davon.
Ja.
Wie man damit jetzt als Gesellschaft verfahren will, das wissen wir nicht.
Deswegen,
genau. Aber die wären frei. Die,
ja,
ich könnte da was ganz anderes damit machen. Ich könnte aber auch sagen, ich lasse die im Gesundheitswesen.
Ja.
All dieses Geld gebe ich weiterhin fürs Gesundheitswesen,
ja,
aus, aber eben nicht für Bluthochdruck und Diabetes, sondern für Erkrankungen, in denen deutlich mehr Forschung notwendig wäre, für Erkrankungen, die nicht so. Im Endeffekt ist es ja nicht einfach, aber wir kennen einen Großteil der Lösungen,
ja,
nämlich die nicht Lebensstil vermittelt sind, zumindest,
ja,
nicht so intensiv. Und da finde ich das tatsächlich, und ich könnte mir vorstellen, dass das vielen Ärztinnen und Ärzten in der Praxis so geht, wenn man darüber nachdenkt und weiß, was man so täglich in der Praxis mitmacht, vor wie vielen Hürden man steht, vor wie vielen Hürden
so ist es.
Patientinnen und Patienten stehen. Ich habe zum Beispiel eine Zeit lang im sozialpädiatrischen Zentrum gearbeitet mit seltenen Erkrankungen, neurologischen Erkrankungen, mehrfach behinderten Kindern und vor welchen Herausforderungen man da ressourcentechnisch steht, das haut einen manchmal wirklich um.
Absolut.
Und ja, da wenn man dann drüber nachdenkt, dass so viele Ressourcen woanders gebündelt werden, obwohl es andere Lösungen, wie wir gleich besprechen gäbe, dann ist das was mich auf jeden Fall sehr umtreibt.
Das verstehe ich gut. Also wir haben auf jeden Fall jetzt wieder auch deutlich gesehen, dass das ein extrem wichtiger Bereich ist. Also wie eminent wichtig es ist, diese Krankheiten erfolgreich zu behandeln, weil eben da so viel dran hängt. Nicht nur eben individuell, sondern auch gesamtpolitisch, gesamtgesellschaftlich.
Ja.
Jetzt stellt sich also die Frage, wie bekämpfen wir denn diese Erkrankungen erfolgreich? Also müssen wir uns den Ursachen der Krankheiten zuwenden?
Absolut.
Und da gibt es ja auch schön tolle, zahlreiche Studien und ein sehr großes Projekt. Vielleicht kannst du davon nochmal kurz berichten.
Genau. Also ganz einfach kann man sich's machen, wenn man auch wieder die gute alte WHO zu Rate zieht, die da schreibt, dass bis zu 3/4, andere Institutionen erwähnen auch 80%, aller kardiovaskulären Erkrankungen, aller Typ-2-Diabetes-Fälle und bis zu 40% aller Krebserkrankungen könnten verhindert werden, wenn wir uns erfolgreich den wichtigsten Risikofaktoren zuwenden, die da sind und die wir alle kennen. Tabakkonsum, Bewegungsarmut, Alkoholkonsum und Fehlernährung, also ungesunde Ernährung. Und das, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, dass das 80% der kardiovaskulären Erkrankungen sind. Die hatten wir vorhin schon als absolut top, überall top. Top Todesfälle, top Ausgaben. Das ist da, an jeder Ecke steht ein Katheterlabor, sage ich mal frech. Dass wir 80% dieser Erkrankung reduzieren können. Also, und jetzt reden wir mal nicht drüber, dass wir alle Risikofaktoren top entgegentreten können. Wir sagen, wir schaffen nur die Hälfte. Mhm. Wir schaffen nur ein Drittel. Das wäre auch schon, das wäre ein absoluter Paradigmenwechsel im Gesundheitssystem, der ganz, ganz, ganz viele Ressourcen freimachen würde und der natürlich einfach ganz viele Menschen gesund lassen würde.
Richtig.
Und ein gutes Leben führen lassen würde. Also, das finde ich auch immer sehr, sehr, oder jedes Mal wieder beeindruckend, diese Zahlen zu lesen.
Ja.
Und die Studie, die du angesprochen hast, oder die ja über Jahrzehnte schon stattfindet, die Forschungsarbeit, das ist die Global Burden of Disease Study. Das ist auch einer von meinen absoluten Lieblingstipps für alle, die sich auch nur annähernd mit Public Health oder gesellschaftlicher Gesundheit oder diesen großen Zusammenhängen beschäftigen wollen. Das ist nämlich die Website healthdata.org. Das ist quasi das Institut, das die Ergebnisse dieser Global Burden of Disease Study regelmäßig veröffentlicht und auch in interaktiven Grafiken zur Verfügung stellt. Also auch sehr, sehr schöne wissenschaftliche Darstellung, in die man sich sehr leicht einfinden kann, um da ein Gefühl dafür zu kriegen, wie denn welche Erkrankungen auch, also wo auf der Welt, in welcher Schicht, in wie auch immer, nach ganz, ganz vielen Parametern sortiert, welche Rolle die spielt. Und diese Global Burden of Disease Study oder dieses Projekt macht letztendlich seit den 1990ern auf einem sehr hohen Level, große Player dabei, finanziert durch Bill und Melinda Gates Foundation, koordiniert durch Washington und Harvard University und so weiter. Ich glaube, knapp 2000 oder mehr Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf der Welt in nahezu allen Ländern, in denen man überhaupt
Daten... 3600 Forscher in 145 Länder. Also enorm.
Doch, genau, stimmt. Das sind sogar noch mehr. Ja. In allen Ländern, in denen man irgendwie Daten erheben kann. Also ich glaube, außer, weiß ich nicht, Nordkorea ist wahrscheinlich ein weißer Fleck oder so ungefähr. Aber ansonsten überall seit den 1990ern, also jetzt schon seit 30 Jahren fast. Und die Aufgabe dieses gigantischen Forschungsprojektes ist es, herauszufinden, woran die Menschen erkranken, warum die Menschen daran erkranken und letztendlich, warum die Menschen oder an welchen Erkrankungen die Menschen sterben. Das sind die großen Fragen, die in Form von Dutzenden Studien letztendlich beantwortet werden. Und die beschäftigen sich eben auch alle Jahre wieder damit, diese Risikofaktoren mit Lebensqualität und Todesfällen in Verbindung zu bringen. Also auf welchen Risikofaktor, um dann im Endeffekt auch tatsächlich Vorschläge an die Politik zu machen oder an die Gesellschaft zu machen, um zu sagen, welchen Risikofaktor müssen wir denn betrachten? Wo müssen wir aktiv werden, um Lebensqualität zu verbessern, um Todesfälle zu verhindern oder Leben zu verlängern, Leben zu verbessern? Und die gucken sich natürlich ein paar mehr an, als die WHO das mit diesen Statements von vier macht. Die gucken sich das sehr, sehr genau an, haben auch verschiedene letztendlich biochemische Parameter, Laborparameter, die sie sich anschauen, andere Erkrankungsparameter, die da als Risikofaktoren gewertet werden. Und was man da jetzt einfach machen kann, die neueste Veröffentlichung war 2019 tatsächlich, relativ jung, mit Zahlen aus 2017. Davor gab es 2016 eine Veröffentlichung, da hat sich nicht so wahnsinnig viel getan. Die absoluten Zahlen ändern sich immer wegen Bevölkerungswachstum, aber ansonsten ist das sehr ähnlich geblieben. Und jetzt kann man sich ja mal die Parameter anschauen, die die WHO erwähnt.
Unbedingt.
Um zu gucken, also wir machen es jetzt einfach mal am Beispiel der Todesfälle. Ja. Man kann das auch nach DALIs machen und ich glaube zum Teil auch nach Kosten. Wir machen es mal nach den Todesfällen. Pro Jahr sterben in unserer Welt um die 50 bis 55 Millionen Menschen. Und jetzt gucken wir einfach mal. Also die Global Burden of Disease Study schreibt dem Tabakkonsum weltweit 6,3 Millionen Todesfälle zu, einem der Bewegungsarmut 1,6 Millionen, dem Alkoholkonsum, den hatten wir noch 2,3 Millionen und der Fehlernährung, wohlgemerkt ausschließlich Fehlernährung, keine Mangelernährung, das ist nochmal ein anderer Punkt.
Ja.
Also, ja genau, Unterernährung. Fehlernährung, 12,1 Millionen Todesfälle.
Wahnsinn, also fast doppelt so viel wie durch das Tabakrauchen. Ich möchte der Gewichtung des Tabakrauchens hier nicht absprechen, absolut nicht, aber unser Thema ist heute Ernährung und das ist, glaube ich, auch nochmal sehr deutlich rausgekommen.
Okay. Genau, also ja, perfekt, dass du es erwähnst, genau, alle Risikofaktoren sollten natürlich angegangen werden, aber ja, doppelt so viel wie beim Tabakrauchen und dann wird es spannend, die mitgezählt haben, haben gesehen, es sind keine 50 Millionen, die da zustande gekommen sind, es gibt noch jede Menge andere Risikofaktoren und zum Beispiel einer, den ich noch nennen möchte, ist ein hoher BMI, darauf entfallen 4 Millionen Todesfälle quasi und dann haben wir noch einen sehr großen Punkt, nämlich High Blood Pressure, also hohen Blutdruck, der mit 10,7 Millionen Todesfällen in Verbindung gebracht wird. Und was daran spannend ist, ist, dass man sich ja denkt, okay, Ernährung, hoher Blutdruck, increased BMI, das sind ja irgendwie alles Sachen, die hängen zusammen.
Kennen wir auch vom metabolischen Syndrom, ne?
Genau. Wie kann man das irgendwie auseinanderrechnen und was ist denn jetzt dann im Endeffekt wirklich entscheidend? Und das
der gemeinsame Nenner, ne?
Absolut, genau. Und das fand ich ganz schön, dass sie in ihrer 2016er Arbeit, ich glaube jetzt 2019 haben sie es einfach anders formuliert, aber letztendlich gesagt haben, die großen Probleme, Fehlernährung, Übergewicht, hoher Blutdruck und auch hoher Blutzucker, das haben wir jetzt gerade nicht erwähnt, ist aber auch ein Risikofaktor, das ist das größte Problem insgesamt, so als Cluster quasi. Und nach ihren Berechnungen und Beurteilungen ist der wahre Treiber hinter diesem Cluster ist Fehlernährung, beziehungsweise ein hoher BMI und das hängt ja auch wieder zusammen.
Ja.
Und das haben die 2019 auch nochmal ganz wunderschön grafisch dargestellt, kann man sich bei denen runterladen, wo man auch wieder, da steht auch wieder Top 10 Risk Factors for Death von 2017 und da sieht man eben, dass Fehlernährung quasi ganz oben steht und dann, und das ist eben besonders spannend und deswegen kommen die auch zu diesem Fazit wieder, sieht man bei, ich glaube, 6 oder 7 dieser Top 10 sind Risikofaktoren, die wiederum mit Ernährung verwoben sind. Ja, hohes LDL-Cholesterin, hoher Blutdruck hatten wir schon, hoher Blutzucker, hoher BMI, also hohes Körpergewicht.
Ja.
Das heißt, Fehlernährung an sich ist der größte Risikofaktor global und er ist wahrscheinlich sogar noch unterschätzt, weil er in all diese oder in sehr viele dieser anderen Top-10-Gründe noch mit reinspielt.
Ja, also die Lösung liegt also eigentlich auf der Hand und auch wenn uns das sehr plausibel erscheint, ich finde es auch immer schön, du hast ja gesagt, also was du aufgezählt hast, da ist ja jedem intuitiv klar, dass da auch die Ernährung auf diese Faktoren eine Rolle spielt, aber die haben ja jetzt aus dieser extrem großen Datenmenge das wirklich halt auch durch Berechnungen zeigen können oder eben, sagen wir mal, auf datenbasierte Vermutungen stellen können. Das finde ich immer auch nochmal ganz schön. Also die meisten NCDs werden also nur durch sehr wenige Lebensstilrisikofaktoren verursacht und die Ernährung ist der stärkste Einfluss beziehungsweise hat er mit all diesen in diesem Konglomerat eine Wechselwirkung. Und das Schöne ist ja, dass wir diesen Faktor beeinflussen können. Was könnte sich alles verbessern, wenn wir jetzt, du hast es vorhin auch so gesagt, das ist jetzt vielleicht utopisch, wenn wir diese 80% auf 0% treiben, ne? Aber man kann ja schon viel daran tun, wenn man die Zahlen reduziert. Und was könnte sich alles verbessern, wenn uns gelänge, breit eine gesunde Ernährungsgewohnheit zu etablieren?
Genau, du hast es gesagt, ne? Wir sind quasi in der Reihe NCDs größtes Problem. Wenige Risikofaktoren sind das Problem, sind die Ursache für NCDs. Ernährung ist quasi die Hauptursache, zumindest global. Und was könnte sich verbessern? Also wir würden definitiv, wir sehen es ja am Rauchen, mhm. ne? Das ist ja auch überwiegend über Public Health politische Maßnahmen letztendlich umgesetzt worden, dass der Tabakkonsum reduziert wird und dementsprechend genau. die Wahrscheinlichkeiten für bestimmte Erkrankungen gesenkt werden bei den Individuen und dass die Zahlen auch quasi nach unten gehen für die entsprechenden Komplikationen. Ich glaube, dass das bei der Ernährung noch ein viel fulminanterer ja. Erfolg wäre. Also wir würden, wenn wir den Empfehlungen der WHO politisch folgen würden in dieser Sache oder wenn wir gesellschaftlich wirklich eine Ernährungswende vollziehen könnten, dann hätten wir auf der einen Seite natürlich eine deutliche Reduktion all dieser chronischen Erkrankungen. Wir haben, und das ist, wir reden jetzt hier über Prävention, aber genau. da geht es natürlich auch darum, dass die Typ-2-Diabetikerin, die das vielleicht noch nicht so ganz lange hat, eine Ernährungswende vollzieht und die tatsächlich, vielleicht kommen wir nachher noch drauf, auch diese Erkrankung nicht mehr haben muss.
Ja.
Also das ist auch therapeutisch sehr, sehr wirksam. Das wäre nicht nur dessen Auswirkungen wir irgendwie in ein paar Jahrzehnten sehen, weil die neue Generation sich gesund ernährt und dann weniger chronische Erkrankungen hat, sondern wir hätten tatsächlich auch jetzt einfach therapeutisch sehr viele Erfolge. Und ich glaube, wenn man sich die ganz junge ernährungsmedizinische Forschung anschaut und sich anschaut, wo Ernährung überall eine Rolle spielt, auch bei gerade zum Beispiel bei Autoimmunerkrankungen. Wir arbeiten zum Beispiel hier in Berlin mit dem Professor Michalsen für klinische Naturheilkunde zum Teil recht eng zusammen. Die machen ganz viel zur Ernährung und Rheuma. Mhm. Wenn man sich die Forschung aktuell anschaut, die immer weitere Erkrankungen mit einbezieht und schaut, was macht denn Ernährung mit diesen Erkrankungen, dann würde ich davon ausgehen, dass noch viel, viel mehr Menschen eine Verbesserung in ihrem Gesundheitszustand bemerken. Also wir haben ja auch erste Forschungen gerade auch aufgekommen durch die ganze Kopplung Ernährung, Mikrobiom, Gesundheit
genau.
Zu psychischen Erkrankungen, die durch Ernährung zu beeinflussen sind. Und also ich freue mich da sehr auf die Forschung, die in den nächsten Jahren dazu kommt. Und ich glaube eben, dass wir nicht nur einen wirklichen Paradigmenwechsel im Gesundheitswesen sehen könnten, der uns alle, die wir darin arbeiten, im besten Fall entlastet,
ja.
Unsere Arbeit, sage ich jetzt einfach mal so
schöner frech, macht.
Unsere Arbeit schöner ja. macht, unsere Arbeit auch irgendwo wieder mehr Sinn gibt, weil es ja letztendlich doch so ist, ich weiß, man hört das häufig, aber am Ende ist es ja wirklich so, dass es nicht wahnsinnig viel Spaß macht, irgendwie Menschen mit einer Erkrankung mehr oder weniger zu verwalten ja. und da keine wirklichen Erfolge zu sehen oder ja. seine Ansprüche da sehr stark runterschrauben zu müssen. Also ich glaube, dass man da wieder einen deutlich größeren Sinn entdecken könnte und wir könnten im besten Fall, wenn wir das so gesellschaftlich entscheiden, unsere Ressourcen eben auf die Menschen legen, die aktuell im Gesundheitswesen vielleicht ein bisschen untergehen.
Ja, so ist es. Vielleicht auch mal Forschung zu seltenen Erkrankungen, für die niemand was kann. Gentherapie, Biologika. Wir könnten darüber ewig weiterreden. Und das ist schön zusammengefasst. Das klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Das ist hoffentlich keine Utopie, weil es ist machbar. Was wir jetzt noch herausfinden müssen, ist, welche Ernährungsgewohnheiten es genau sind, die diese Problematik lösen können. Dem möchten wir uns aber erst im zweiten Teil unseres Gesprächs widmen. Und hier auch, du hast schon ein paar davon angerissen, hier auch die Mechanismen auf Körperebene, biologischer, molekularbiologischer Ebene besprechen, über die Ernährung eben einen Einfluss auf die Gesundheit des Individuums hat. Und ich freue mich, wenn ihr dann bei Teil 2 nächste Woche wieder dabei seid und verabschiede mich für heute. Schön, dass ihr dabei wart und wir hören uns.
Dankeschön, tschüss.
Alle Infos zum Podcast und der Amboss Wissensplattform findest du unter go.amboss.com/podcast.